Hanna fühlt sich heute von ihren beiden Mitdiskutanten diskriminiert.
Ich bin auch mit Ahoi Brause aufgewachsen und ihr sagt die ganze Zeit, die älteren Hörer wissen, was Ahoi Brause ist und sind damit aufgewachsen. Also ja, ich auch.
Markus beschreibt eine vollkommen neue Form der Markenführung, die zudem an einem ungewöhnlichen Ort praktiziert wird.
Was dann an Anarcho-Branding vor den Touren stattfinden wird.
Und Thorsten ignoriert, unverfroren, aber gut gemeint, den herrschenden Zeitgeist, indem er ein nationales Stereotyp benutzt.
Ich bin aber vollkommen überzeugt, dass das sehr französische, sprich elegante Olympische Spiele sein werden.
Ich freue mich auf das erste Thema. Die Olympischen Spiele stehen kurz bevor. Ab nächster Woche geht's in Paris los und eine ganze Reihe internationaler wie auch lokaler Sponsoren wird dabei sein. Bei den diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spielen ist es neu jetzt auch in Paris der französische Konzern LVMH. Die Beiträge von LVMH wurden nach und nach vorgestellt für die Olympischen Spiele. Dabei sind mehrere Marken des Konzerns beteiligt. Unter anderem sind die Outfits der französischen Athleten für die Eröffnungsfeier von Berlin gestaltet, die Medaillen vom Juwelier Chaumet, Medaillen und Fackelkoffer und die Tabletts für die Medaillenübergabe von Louis Vuitton, also auch mit dem typischen Louis Vuitton-Muster. Sephora war Partner des Fackellaufs, Moët Champagner und Hennessy Cognac finden im Rahmen der Hospitality-Programme Einsatz und darüber hinaus gibt es dann weitere Aktionen wie ein LVMH-Pavillon für die Partner und Kunden, Kunst- und Modeausstellungen, das eigene Hotel der Gruppe wird mit Blick auf die Eröffnungsfeier für die Gäste reserviert, ausgewählte Athleten als Markenbotschafter. Man kann sagen, das Unternehmen ist mit seinen Marken bei Paris 2024 omnipräsent. LVMH hat rund 150 Millionen Dollar für das Sponsoring als Premium-Partner gezahlt und ist der einzige Luxuskonzern unter den Premium-Partnern. Also sonst finden sich dort noch Unternehmen wie der Energiekonzern EDF oder das Telekommunikationsunternehmen Orange. Für LVMH handelt es sich um den ersten konzernweiten Vertrag. Sie haben vorher immer auf Markenebene unterschiedliche Events gesponsert. Und sonst ist es ja auch im Luxus eher die Strategie, sich exklusiven Events zu widmen, wenn wir jetzt beispielsweise an Hermes und die Reitsport-Events denken oder neu Loro-Piana im Segeln. Bislang hat eigentlich keine Luxusmarke Ereignisse in diesem Ausmaß gesponsert. Jetzt meine Frage an euch, wie seht ihr das Sponsoring? Ist es ein gelungener Schachzug des Konzerns oder passen Luxus und der olympische Gedanke eigentlich gar nicht zusammen?
Das ist auch Dienst am Vaterland. Die Luxusindustrie ist ja eine der Schlüsselindustrien Frankreichs und LVMH ist unter den Luxuskonzernen Frankreich sicherlich der bedeutendste. Das spielt hier auch eine Rolle. Und dann hast du ja wunderbar geschildert, in welchen Bereichen durchaus sinnvoll LVMH sponsern kann. Das ist ja fast nahezu auf dem Niveau eines Sportartikelherstellers, wo du ja auch immer viel Sinn drin siehst, wenn die Sportschuhe sponsern oder die Trikots oder. Und hier sehe ich die Parallele. Aus meiner Sicht eine extrem sinnvolle Investition, die dann auch noch innerhalb Frankreichs ganz hervorragend strahlt.
Ich finde diesen Gedanken, dass das ein Corporate Contract ist, der über Louis Vuitton Moët die Gruppe geht, gerade so spannend. Weil wie du es geschildert hast, Hanna, geht das jetzt natürlich über die ganzen Möglichkeiten, wo du von Hospitality bis über Handcraft Made bis runter zu irgendwelchen Champagner ausschenken, kannst du die Marken natürlich elegant verknüpfen. Und ich glaube, es geht ja in die Richtung, dass du bei diesen Massenevents bestimmte Bereiche hast, wo du dich exklusiv präsentieren kannst. Wir haben das ja schon mal diskutiert mit den Golf Masters damals, wo die hingegangen sind und das ganze Leistungspaket aufgeschnürt haben und dann dahinter in der gesamten Hospitality eigentlich den Unterschied gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo so ein Markenportfolio exzellent gespielt werden kann. Und der ganze Made in France Hintergrund, den würde ich auch nicht vernachlässigen bei dem Ganzen. Auf der anderen Seite unterscheiden wir ja schön im Sponsoring immer einmal den Ansatz, dass ich das Sponsoring eingehe und dann mit dem Kollegen Reinecke gesagt, die Inwertsetzung des Ganzen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie man das auch wirklich alles umsetzen kann, dass das in den richtigen Kanälen gespielt wird, dass das richtig gesehen wird, dass das die richtigen Leute sind, die das Richtige abkriegen. Und da bin ich gespannt, wie man die Komplexität da einfängt. Also ich war bei Olympischen Spielen mal in London. Das ging drunter und drüber, aber es war so Halbchaos. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich zu den Marken passt, wenn du dir das vorstellst. Bei der EM ging ja auch nicht gerade alles immer im Kleinen und Feinen ab. Also deswegen sehe ich da eigentlich das Kritischste, dass du die Marken dann da wirklich der Heile durchkriegst und die davon wirklich profitieren. Und nicht nur die Einzelnen, sondern insgesamt ein.
Ich war im ersten Moment total überrascht. Also ich hätte es nicht erwartet, aber umso mehr mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, macht es total Sinn, so wie ihr es eben auch beschrieben habt. Gerade vor dem Hintergrund, dass ja im Stadion keine Logos und Marken erlaubt sind. Also eigentlich ist ja Olympia wirklich so das edelste und beschmutzteste vom Kommerz, was man sich vorstellen kann. Und dort dann durch die Medaillentabletts, durch die Medaillen als solches die Marken zu präsentieren, absolut gelungen und dann eben auf die Werte direkt abzuzielen, Handwerkskunst, französischer Background. Ich finde, das geht durch und durch Hand in Hand und macht absolut Sinn. Und dann das umzusetzen, das, was du eben auch gesagt hast, Markus. Ich denke, gerade mit der starken Handelspräsenz in Paris hat man den direkten Link, gerade als bei jedem anderen Event in einer anderen Stadt. Also ich glaube, der Background stimmt da total. Und dann ist natürlich jetzt Olympia in Paris mal wieder ein dankbares sportliches Event. Also wenn wir auf die letzten Olympischen Spiele schauen, Beijing, Rio, Pyeongchang und auch Sochi. Also das waren ja alles nicht so die beliebtesten Orte, die man sponsern wollte. Und ich glaube, da ist das eine super Chance, die einfach gelungen genutzt wurde.
Wir wissen es ja noch nicht, wie das Touch and Feel dieser Olympischen Spiele sein wird. Ich bin aber vollkommen überzeugt, dass das sehr französische, sprich elegante Olympische Spiele sein werden. Schlichtweg, weil die Franzosen nicht anders können. Ich erinnere mich nur im letzten Jahr an den Rugby World Cup, den ja auch Frankreich ausgerüstet hat. Und es gibt ja sicherlich keine brutalere, härtere Sportart als Rugby. Und selbst diesen Event hat Frankreich mit sehr, sehr viel Flair über die Bühne gebracht. Also auch schon von daher denke ich, ein Sponsoring dieses Luxuskonzerns, dieser Olympischen Spiele im Heimatland auch noch, das bietet sich einfach an.
Vielleicht noch eins nachgeschoben, wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Marken seit Jahrzehnten Sponsor sind und vielleicht nicht gerade in der ersten Linie stehen, wie bestimmte Burgerproduzenten und dergleichen, dann gibt es einen, der taucht immer wieder auf seit Jahrzehnten und ist Omeka. The official timekeeper of the Olympic Games. Also diese Idee, dass du eine eher luxusorientierte Marke dort einbringen kannst mit ihren Kompetenzen, die ist ja schon da. Aber wenn du das jetzt weiterziehst und dir eben anguckst, was du, und das finde ich noch spannend, an dieser Grenze von Sport in Hospitality im weitesten Sinne Gesamterlebnis, also kurz vor dem, was dann an Anarcho-Branding vor den Touren stattfinden wird, kannst du da natürlich am meisten machen mit den Marken, die wirklich da aus dem Luxusbereich kommen und nur den Hauch haben, dass sie irgendwas mit dem Sport zu tun haben.
Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das ein Einzelevent sein wird des Konzerns. Also ich glaube, das ist eine einmalige Gelegenheit und ich bleibe auch dabei, dass das Sponsoring von nischigeren Events und kleineren Communities gerade für Luxusmarken absolut wichtig und sinnvoll ist. Und das jetzt aber auch so auf der Hand liegt, gerade bei Paris 2024, aber sich wahrscheinlich kaum wiederholen lässt.
Ich freue mich, ins zweite Thema einzuführen und wir begeben uns in die Alpen und zwar in den Skiort Kitzbühel, von dem die Nachricht uns in der letzten Zeit ereilt hat, dass der Ort Kitzbühel ein Rebranding erfährt. Das ist deswegen ganz spannend, glaube ich, weil da gibt es so 3-4 Dinge dabei, die einen aufhorchen lassen. Und das erste ist, Kitzbühel ist, sie nennen sich selbst einen ikonischen Skiort wie St. Moritz oder Zermatt, also einen Ort, mit dem man sofort bestimmte assoziiert. Der geneigte Hörer wird an den Streif denken, einige werden auch an irgendwelche Nachtclubs und Diskotheken denken. Nachdem also für fast 70 Jahre das Branding dieses Ortes, dieser Destination, fast gleich geblieben ist, also wer die Gams im Kopf hat, die da stilisiert dabei ist und der Schriftzug für Kitzbühel, hat man sich jetzt dran gemacht, den Gesamtauftritt der Marke Kitzbühel neu zu gestalten. Und das ist insofern interessant, dass es A, und das war eigentlich der Aufhänger, wie ich drauf gestoßen bin, eine Schweizer Agentur ist, die einen österreichischen Skiort positioniert, und zwar die Agentur Brandputz hier aus Zürich, die es geschafft hat, sich an dem Pitch zu beteiligen und den auch prompt gewonnen hat. Was interessant ist dabei, ist, dass dieses Rebranding eine echte Umpositionierung, fast eine Neupositionierung ist, wie ich es beurteilen würde, weil der Ausgangspunkt ist ganz klar, wir wenden uns an jüngere Menschen, deren Anspruch an einen Wintersport oder einen Ferienort sich so maßgeblich gewandelt haben, dass man versuchen muss, aus den klassischen Schemata und den klassischen Stereotypen der Bergwelten, der Tourismusorte auszubrechen und sich aus dieser sogenannten Austauschbarkeit des alpinen Emotionsnetzes herauszubewegen und den Auftrag eigentlich vergeben hat, eine Lifestyle-Brand zu kreieren, die ähnlich aufgestellt ist wie bestimmte Modemarken. Man denke da jetzt an die großen Umpositionierung von Hugo Boss vor ein paar Jahren. Wenn man sich jetzt den Auftritt anguckt, dann sieht man erstmal, dass das Logo selbst sehr aufgeräumt wird. Also es gibt einen krassen roten Hintergrund, auf dem eine weiße Schriftart gewählt wurde, wo man nur durch die Stilisierung noch die Gams erkennen kann. Das ist auch das Einzige, was wirklich übrig geblieben ist. Wo man dann wirklich anfängt, so ein bisschen sich gerade hinzusetzen und sich das genauer anzugucken, ist, wenn man sich den Brandspot anguckt. Und dieser Brandspot ist gemacht von Machern, die aus der Modebranche kommen. Und so kommt die Marke auch genau rüber. Die Marke hat einen unheimlichen Look and Feel, als wenn es eine wirkliche Modemarke wäre. Es werden Accessoires gezeigt, die eher mit der Modeindustrie zu tun haben, als wirklich mit Kitzbühel zu tun haben. Und das sticht echt raus. Das differenziert erstmal wirklich nachhaltig. Wie schätzt ihr das ein? Ein Traditions-Skiort, der sehr vom gehobenen Tourismus lebt, gibt sich das Image einer Lifestyle-Marke?
Ich finde es schon mal großartig. Eine Schweizer Agentur erklärt den Österreichern, wie Tourismusmarketing geht. Zweiter Punkt, die Grundbeobachtung, dass Werbung für Skitourismusorte sehr austauschbar ist, die stimmt schlichtweg. Wir können gar nicht zählen, wie viele Skiorte es gibt, die mehr oder weniger alle mit derselben Bildsprache arbeiten. Also man setzt sein im Regelfall sensationelles Alpenpanorama an einem wunderbaren sonnigen Tag, wo es auch zufälligerweise noch einen Haufen Neuschnee gab, in Szene und lässt dann da einen im Regelfall sehr begabten Skifahrer den Hang runterfahren. Und von daher hinzugehen und zu sagen, dem müssen wir mal was entgegensetzen, einen vollkommen anderen Weg gehen, also wirklich differenzieren in unserer Kommunikation, halte ich auch für richtig. Ich denke auch, der Ansatz, den sie fahren, der ist gar nicht so falsch. Und den kann man fahren, wenn man Kitzbühel ist. Markus, du hast es erwähnt, Kitzbühel ist berühmt für die Hahnkammrennen. Die haben nun mal die Streif. Und das ist in Skifahrerkreisen ein gelerntes Bild. Oder mit anderen Worten, das ist ein Bild, was man zumindest eine Zeit lang vielleicht gar nicht kommunizieren muss. Weil man davon ausgehen kann, dass alle Menschen, die Skifahren, die Streif kennen und wissen, es geht fürchterlich bergab. Und hier einen Ansatz zu fahren und zu sagen, wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir wissen, die Leute haben es gelernt, dass wir ein wunderbares Skigebiet sind. Und wir zeigen jetzt hier mal eine ganz andere Facette als alle anderen Skiorte, halte ich strategisch grundsätzlich für richtig.
Ich fange mit dem Positiven an, was ich registriert habe, nachdem ich eben auch diesen Spot gesehen habe und das Redesign. Ich glaube auch, dass es gut ist, sich zu differenzieren. Einmal A, was einen selber als Wintersportort ausmacht oder Bergort, Tourismusdestination. Also da mal zu differenzieren und sich zu lösen von diesem klassischen Bild, was ihr angesprochen habt, des Skifahrers, der den Abhang runter oder die Piste runterfährt bei besten Bedingungen. Das finde ich schon gelungen, zu sagen, was gibt es denn noch darüber hinaus und was macht uns als Erlebnismarke, als Destination eben aus. Den Claim, ich glaube auch, der zielt voll auf die Generation ab, die sie erreichen wollen, mit dem Claim Your Time is Now. Das passt, glaube ich, schon auch zu den Millennials, die Sie ja eben ansprechen wollen, wo schon in gewisser Weise das Ich im Zentrum steht und die eigenen Erfahrungen, die ganz besonders sind. Also ich glaube, das funktioniert gut und eben auch die neue Interpretation der GAMS. Ich finde, das ist eigentlich schön gestaltet, das verkörpert das gut und bringt trotzdem eine gewisse Modernität mit. Also auf dieser Ebene finde ich das alles sehr gelungen. Wo ich meine Vorbehalte habe, ist in dem Punkt, dass es differenziert, ja, von anderen Tourismusdestinationen, aber im Vergleich zu Lifestyle-Brands, zu Festivals, zu anderen Experiences, differenziert ist meiner Meinung nach null. Also es ist da komplett austauschbar. Dann ist sicherlich die Ähnlichkeit zum Hugo Boss Markenfilm auch nicht durch Zufall da. Also die sind ja doch recht ähnlich. Es ist dieselbe Agentur, die dahinter steckt. Da hätte Kitzbühel als Ort schon mehr hergegeben. Und das ist es ja eben, was es als Destination besonders macht, dass man einen gewissen Mythos hat, der da mitschwingt. Und das ist halt eben doch die Streif. Es sind auch die Menschen, die dort sind. Es ist ja so ein gewisser Mythos, der mit so einem Luxusort einhergeht. Und der wurde eben halt komplett aufgegeben. Und da würde ich dir auch widersprechen, ein Stück weit, Thorsten. Ich finde zum Beispiel St. Moritz spielt es eigentlich schön und ist dort schon auch differenzierend in der Masse der Schweizer Tourismusdestinationen.
Hanna, St. Moritz ist für mich außen vor. Das ist einfach das genialste Destination-Marketing, was es gibt. Die haben es halt leicht, haben halt das schönste Tal, das Engadin mit wunderbaren Bergen. da kann man, glaube ich, auch etwas einfacher Marketing machen, als wenn man einen Hügel hat, der 1700 Meter hoch ist.
Also wenn ich hier so drei Kriterien für eine Positionierung durchgehe, dann ist die erste immer Relevanz des Bedürfnisses für die Zielgruppe. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das kriegen die hin, so wie du es gesagt hast, Hanna, mit der Abschwächung, dass man sehen muss, dass das im Kern eine Geschichte ist, wo du vergleichbar wirst zu anderen Lifestyle-Marken. Das ist das Erste. Du gehst damit quasi in einen anderen Wahrnehmungsraum. Das Zweite, was ich glaube, ist, differenziert auf jeden Fall. Ich habe Angst um die dritte Komponente und das ist die eigentliche Kompetenz dafür, also die Reason Why, beziehungsweise das, was man dann vielleicht auch wirklich in den Skihütten sehen wird. Weil das ist ja schon fordernd. Wenn du dir jetzt einen klassischen Alpentourismus anguckst, ich mache es jetzt nur ganz knapp, dann möchtest du in Österreich, und das erwartest du auch, das ist ein Point of Parity, glaube ich, exzellente österreichische Küche. Du möchtest exzellente Weine. Du willst es in einer Umgebung haben, wo die Holzhütte quasi, wo der Boden noch knarzt. Du willst auf einer Sonnenterrasse sitzen, die dir Ruhe gibt. Das kannst du alles mit dem DJ untermauern und das kannst du alles wunderbar in den Lifestyle reinziehen. Da habe ich meinen Zweifel, ob dann wirklich auf der Ebene vom Ort Kitzbühel auch wirklich so geliefert werden kann, dass sich alle unter diese Marke stellen können. Das ist ein klassisches Problem, glaube ich, von jeder Destinationsmarke, dass dann auch alle irgendwie mitziehen müssen. Die haben ja auch so Sonnenstühle in dem Spot drin, wo du sagst, okay, das geht gerade noch. Aber Herrgott, warum da jetzt ein Basketball mit Kitzbühel-Logo drauf ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja. Aber bin auch vielleicht kein Millennial, man sehe es mir nach. Und deswegen glaube ich, a brand is a promise kept, könnte schon eine große Challenge werden, wenn man das versucht, dann auch wirklich auf den Boden zu bringen. Aus meiner Sicht ist das eine relativ laute Kampagne für einen Skiort und eine relativ auffällige. Und wenn man das will, ist das okay. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich das ist, wo der Tourist, den sie ansprechen, auch hin will.
Meine einzige Erwartung, wenn ich diesen Spot schaue, ist Party, Party, Party. Also nichts darüber hinaus. Weil sie eben so laut ist.
Also dann bist du eigentlich in Ischgl.
Ja, da bist du in Ischgl oder ganz woanders. Und dann bist du aber auch wieder an den Orten, wo die Einheimischen sagen, wir wollen diese Touristen nicht haben. Und das finde ich ist eben eigentlich schon in dieser Diskussion der spannende Punkt. Auf Mallorca gehen die Menschen auf die Straße, weil die Orte nicht mehr diese Touristen haben wollen. Und hier werden die halt eben aktiv und ganz, ganz laut angesprochen.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Es geht um ein Kultprodukt inklusive Kultmarke. Es geht um die Ahoi-Brause. Die Marke erblickte 1925 das Licht der Welt und gehörte lange Jahre Frigeo. Inzwischen ist es Teil des Katjes-Imperium und Katjes kennen wir alle durch die Marke Katjes, also Gummibärchen und Lakritz, aber zu Katjes gehören auch viele andere Marken, unter anderem Trez und Wick. Katjes hat über die Jahre immer wieder gezeigt, dass sie solche Marken, kleinere Marken eigentlich, ganz, ganz hervorragend führen können. Und Katjes als Gesamtunternehmen ist im deutschen Markt, wenn es um Zuckerwaren geht, hinter Haribo und Stork die solide Nummer 3. Wir wollen heute über Ahoi-Brause sprechen. Warum? Ahoi-Brause hat einen neuen Aufschlag gemacht mit einer interessanten Kommunikationskampagne. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Was ist das überhaupt für ein Produkt? Einige ältere Menschen vor allem werden sich vielleicht noch an ihre Jugendjahre erinnern, wo man Ahoi-Brause aus dem Papiertütchen genoss. Ahoi-Brause gab es schon immer in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Heute gibt es das als Cola, Waldmeister, Orange, Zitrone. Die Grundidee ist natürlich, ist es eine Brause, dass man es mit Wasser vermengt. Aber typischerweise hat man dieses Produkt pur genossen von der Hand herunter. Unter der Marke werden inzwischen auch viele, viele andere Produkte angeboten. Waffeln, Bonbons und so weiter und so fort. Wie schon erwähnt, aktuell gibt es einen neuen werblichen Aufschlag. Man nutzt im Kern ausschließlich TikTok. Auf TikTok gibt es etwas, was man als Mockumentary bezeichnen kann. Insgesamt sollen dort 16 kleinere Filme vom Leben eines Späti-Besitzers berichten. Der Späti-Besitzer wird von dem Entertainer Friedrich Lichtenstein dargestellt, eines der meistbeschäftigsten Werbegesichter in Deutschland, berühmt geworden durch die Supergeil-Kampagne von Edeka, aber inzwischen auch für weitere 5 bis 6 Marken aktiv, unter anderem auch schon seit 2 Jahren für Ahoi-Brause. Friedrich Lichtenstein beschäftigt in seinem Späti einen Azubi, Paul, Und im Zuge dieser Mokumentary muss Paul das blaue Matrosengewand anziehen, was das Markensymbol von Ahoy Brause ist, eben ein Matrose im Retro-Look. Und diese Mockumentary spielt im Stil der Amazon Prime-Serie Die Discounter mit dem Leben in einem solchen deutschen Einzelhandel, wo der Späti-Besitzer tätig ist, wo er seinen Azubi hat, wo auch mehr oder weniger skurrile Kunden und Kundinnen vorbeikommen, dargestellt von TikTok-Berühmtheiten. Und das Ganze ist unterhaltend, witzig aufgelegt, an eine sehr junge Generation gerichtet, die TikTok nutzt. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr diese Kommunikationsstrategie von Ahoy ein?
Diese Marke Ahoy, wie du schon gesagt hast, ist den älteren Generationen oder den älteren Kunden sicherlich noch ein Begriff. Du musst immer auch dazu, in die Würfel gab es auch von Anfang an und nicht nur die Brausebeutel. Also es gab damals schon Variationen, die du an allen möglichen Ecken und Enden einsetzen konntest. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie die bei mir mit Pets konkurriert haben, um den Anteil am Share of Mouth bei Schögel, wenn es darum ging, sich Süßigkeiten reinzupfeifen.
Also bei mir war es immer mehr Share of Wallet.
Ja, siehst du, da hatte ich Sponsoren. Ich würde mal zu bedenken geben, dass das wirklich jetzt eine, wie wir es eben schon mal gehört haben, auch eine Neupositionierung ist. Du gehst auf eine jüngere Zielgruppe. Du willst dich versuchen, bei einer Zielgruppe stärker zu verankern, die nicht unbedingt damit aufgewachsen ist, Ahoy irgendwie schon früh konsumiert zu haben. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Schritt auf TikTok zu gehen ganz logischer. Und ich denke, das ist auch der, der dann am weitesten reicht, um wirklich dann an die Jugend auch ranzukommen. Da für mich aber immer nicht the media the message ist, ist eher die Frage, ob der Content jetzt wirklich dem so entspricht. Du hast das schön geschildert mit dem Rave Girl Zoe und dem Techno-Prinz, die da durch den Laden warten und da ihre Videos aufnehmen. Dann ist das schon sehr nah dran an dem, wie man es heute auf TikTok macht. Also sehr Best Practice gedacht. Und ihr wisst es ja vielleicht, Best Practice, also das machen, was andere auch schon gemacht haben, damit man denselben Erfolg hat, wie die anderen hatten oder genauso den Erfolg sucht, bin ich mir nicht immer sicher, ob man das so gleich so wiederholen kann. Also so Mockumentary, nah an den Discountern angelegt und alles sehr stark genau so gedacht, wie es auch schon mal da ist und jetzt übertragen auf die Marke Ahoy Brause. Das mag bei TikTok vielleicht noch funktionieren. Ich finde, man sieht immer wieder, wenn man versucht zu kopieren und zwar schnell zu kopieren, dann gibt es immer den Fast Follower. Der ist zwar immer ziemlich sexy, aber ob der dann wirklich auch bei der Kundengruppe so ankommt, ich habe da noch meine Zweifel.
Jetzt muss ich erstmal sagen, ich bin auch mit Ahoy Brause aufgewachsen und ihr sagt die ganze Zeit, die älteren Hörer wissen, was Ahoy Brause ist und sind damit aufgewachsen. Also ja, ich auch.
Ich wollte dir nicht zu nahe treten.
Haben. Ja.
Markus hat heute seinen großzügigen Tag. Du gehörst jetzt auch schon zu den Älteren.
Ja, das ist natürlich schön. Ja, also ich bin auch mit Ahoy Brause aufgewachsen und ich finde es eigentlich schon spannend zu sehen, wie sie eben versuchen, aus diesem Kindersegment sich weiterzuentwickeln. Das ist ja eigentlich das, was man jetzt in den letzten Jahren vor allem beobachten kann, eben um gerade so ein bisschen mehr in die Richtung Party-Ecke. Man trinkt auch mal gern die Ahoy Brause als Shot gemixt mit gewissem Alkohol, wie auch immer. Also um ein bisschen mitzuwachsen. Und das finde ich schon gelungen. Und das ist jetzt ja nur eine von sehr, sehr vielen Marketingaktionen der letzten Jahre. Und die beobachte ich eigentlich mit großer Freude. Und ich finde, da sind immer wieder coole Aktionen dabei. Auch wenn man jetzt an die letzte große TikTok-Kampagne denkt, das Brausehaus der Stars beispielsweise angelegt an Sommerhaus der Stars und Co. Also da würde ich dir widersprechen, Markus. Sie sind, finde ich, nicht unbedingt jetzt schnell im Kopieren von anderen Marken, sondern sie schauen sich einfach an, was in der Popkultur gut läuft. Und ich finde, das ist schon die richtige Strategie. Und da sind sie schon wahnsinnig trendorientiert und zeitgeistig. Also wenn wir jetzt die Elemente von der Aktion anschauen, einmal der Stil der Mockumentary, wie ihr gesagt habt, dann aber auch den entsprechenden Regisseur zu engagieren. Also sie haben wirklich den Macher von den Discountern, einer der Macher für diese Kampagne gewonnen. Und so merkt man auch direkten Link und spürt da die Kreativität raus, die die Jungs ja mitbringen. Und dann Thema Spätikult und Berliner Rave-Szene. Also ich finde, das hat schon sehr viele Elemente, die wahnsinnig gut funktionieren und ankommen. Womit ich so ein bisschen meine Vorbehalte ist, wenn ich solche Geschichten erzähle, die ja unterhalten sollen, die sich in diesem Mockumentary-Stil bestimmten Persönlichkeiten bedienen, dann braucht es ja immer eine gewisse Zeit, um diese Persönlichkeiten kennenzulernen, sie lieben zu lernen, mit ihnen irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und da habe ich immer meine Vorurteile, inwiefern das in 16 Sekunden, in 20 Sekunden gelingt. Und Friedrich Lichtenstein ist jetzt ja nicht eine Person, die als solches eben besonders ist, sondern er schlüpft immer wieder in individuelle Rollen in den verschiedenen Markenkampagnen, auch für Edeka Avatar, aber auch für diverse andere. Also er hat ja Werbung für Casinos gemacht, für Versicherungen etc. Und da nimmt er ja immer wieder eine neue Rolle ein. Und da ist die Frage für mich, wenn ich völlig neue Charaktere nehme, wie viel Geschichte muss ich drumherum erzählen, bis die Menschen eine Verbindung zu denen aufbauen? Und wenn ich mich Bekannten bediene, dann sollten sie, glaube ich, schon in gewisser Weise eine Fanbase mitbringen, wie sie es eben auch beim Browserhaus der Stars gemacht haben, wo sie einfach mit etablierten Creators zusammengearbeitet haben und die dann ihre Fanbase mitbringen und man sich mit denen irgendwie schon in gewisser Weise identifiziert, sie gern hat oder eben nicht gern hat.
Also ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn der TikTok-Algorithmus mal gecheckt hat, dass du Interesse an dieser Mockumentary hast, dann hast du in Windeseile die 16 Filme auch gesehen und kannst dann die Story, glaube ich, auch ganz hübsch zusammensetzen und hast dann auch die Figuren verstanden.
Das war's für heute. Im ganz großen Stil sponsert LVMH mit 150 Millionen Euro die Olympischen Sommerspiele von Paris. Eine Größenordnung, die üblicherweise entweder Massenmarken wie Coca-Cola oder um Bekanntheit und Reputation ringenden Marken wie Alibaba vorbehalten ist. Macht ein solches Engagement eines Luxusgüterkonzerns Sinn? Der Wintersportort Kitzbühel setzt in seiner Marketingkommunikation neu auf Party und Lifestyle statt auf Alpenpanorama und Pulverschnee. Lassen sich so neue Zielgruppen erreichen oder werden hier Markenversprechen abgegeben, die nur schwer zu halten sind? Die über 100 Jahre alte deutsche Marke Ahoi Brause setzt in ihrer neuen Werbekampagne 100%ig auf TikTok. Eine 16 Kurzfilme umfassende Mockumentary berichtet von den Erlebnissen eines ausschließlich Ahoi-Produkte verkaufenden Berliner Einzelhändlers, dargestellt von der Werbeikone Friedrich Lichtenstein. Ist das witzig und ein Meisterwerk moderner Werbung oder etwas gewollt und lediglich gut gemeint? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Dann.